D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Liebe Leute, wir müssen nochmal sprechen, ja? Und zwar über das, was bei den Golden Globes passiert ist. Dass da der Film La La Land rekordverdächtig oft ausgezeichnet worden ist, das haben wir ja auch schon alle mitbekommen. Und wir haben auch schon mitbekommen, dass Meryl Streep da eine vielbeachtete Rede gehalten hat. Pascal Fischer ist mit mir im Studio heute Abend. Pascal, du hast das auch mitbekommen, ne?
Ja, also, sie war fast heiser, aber hat es dem Donald Trump nochmal gegeben. Hat ihn noch nicht mal genannt.
Und sie hat ihn ja noch nicht mal genannt, aber er hat sich offenbar auch klar und deutlich von ihr angesprochen gefühlt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, so eine Rede zu halten, Trump so zu kritisieren vor so einem Publikum, also nur Schauspieler, nur wohlgesonnene Presse, ist ein leichtes Ding. Oder meinst du, bin ich dazu kritisch?
Ja, wahrscheinlich geht's in die Richtung, aber warum soll sich nicht versuchen? Ich meine, das geht ja dann doch durch alle Medienkanäle hoffentlich.
Ja, und bewirkt ja vielleicht doch irgendwas, vielleicht wenigstens ein bisschen mehr Toleranz. Wir sprechen gleich nochmal drüber hier mit unserem Kinomann und eine Stunde Filmexperten Tom Westerholt. Der wird uns das Ganze nochmal ein bisschen einordnen. Also, Pascal Fischer ist für euch am Start.
Hallo.
Und ich bin auch noch da. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Genau genommen hat es ja gestern nur zwei große Themen gegeben, vergangene Nacht bei der Verleihung der Golden Globes. Einmal natürlich La La Land, der Rekordgewinner, mit 7 Trophäen ausgezeichnet. Und selbstverständlich die Rede von Meryl Streep gegen Donald Trump, obwohl sie ja den Namen vom zukünftigen Präsidenten der USA kein einziges Mal erwähnt hat. Trump hat sich trotzdem angesprochen gefühlt, seine Reaktion, was sonst, sofort getwittert. Er schreibt: Meryl Streep, one of the most overrated actresses in Hollywood, doesn't know me, but attacked last night at the Golden Globes. She is a... Und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Unser Kino- und Serienmann Tom Westerholt ist jetzt da für uns, für euch. Tom, du hast dir die vergangene Nacht ein bisschen um die Ohren gehauen und alles gesehen. Warum war denn jetzt Trump so wütend auf Meryl Streep?
Na, weil sie, die größte Hollywood-Diva unserer Zeit, neben anderen, die so kleinere Seitenhiebe verteilt haben, einfach den deutlichsten Klartext gesprochen hat. Es war bei der Dankesrede zu ihrem Cecil B. DeMille Award fürs Lebenswerk. Erst fing sie ganz süß damit an, all die anwesenden Kollegen mit Migrationshintergrund aufzuzählen, die heute sogenannte Hollywood-Stars sind, aber eben keine gebürtigen Amerikaner. Ihr erstes Fazit:
Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts.
Da gab es Riesenapplaus und dann hat sie aber nachgelegt mit der schauspielerischen Leistung, die sie im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt hat, nämlich der Moment, in dem Donald Trump im Wahlkampf vor laufenden Kameras einen behinderten Journalisten nachgeäfft hatte.
There was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life.
Das war keine Szene aus einem Film, das war wirklich wahr. Mucksmäuschenstill war es da im Saal, als sie das gesagt hat. Wirklich Tränen in vielen Augen, Klöße in den Hälsen. Das Ding hat richtig gesessen.
Und alle lieben heute Meryl Streep. Sie hat die Dinge ja auch wirklich auf den Punkt gebracht. Und die Beschimpfung von Trump wird ihr vermutlich nicht allzu viel ausmachen. Also das, was ich eben in dem Tweet vorgelesen habe. Aber jetzt mal im Ernst, also ist das wirklich eine große Sache, sich bei den Golden Globes für die Kollegen zu stellen und die Journalisten und ausgerechnet da diese Kritik zu üben, weil mit Ablehnung bei diesem Publikum, damit musste Meryl Streep ja nicht rechnen.
Nee, das ist klar. Aber wenn du dich da hinstellst, dann machst du das ja als Meryl Streep nicht für die anwesenden Kollegen, die da sitzen. Da kennt man sich, da weiß man sowieso, wie jeder tickt. Und dass die Mehrheit da nicht gerade unbedingt Republikaner sind, ist auch klar. In so einer Situation machst du das, weil du weißt, dass da einfach Millionen von Menschen auf dem ganzen Globus vor den Fernsehern sitzen, diese Preisverleihung verfolgen. Und denen wollte man nochmal ganz klar machen, dieser Typ, der da ab dem 20. Januar ins Oval Office einzieht und Präsident ist, das ist nicht der Typ, den die Künstler, den die Schauspieler zumindest in der großen Mehrheit wollen, sondern das ist ein Typ, der hier in diesem Kreis, in dem man sich da bewegt, hat gestern Abend bei den Golden Globes, der da nichts zu suchen hat.
Tom, um das andere große Thema der Golden Globes kümmern wir uns gleich noch, ne? Und zwar um den Film des Abends, die Musical-Tragikomödie La La Land.
Oh,
ich bin
ja
gespannt, was du uns darüber noch erzählen willst.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das hat es noch nie gegeben bei den Golden Globes. 7 Auszeichnungen für einen einzigen Film. Das ist der bisherige Rekord. Der bisherige Rekord, der stand bei 6 Golden Globes. Jeweils für Einer flog über das Kuckucksnest von 1976 und Midnight Express von 1979. Unser Kino- und Serienmann Tom Westerholt ist immer noch bei uns. Der hat sich die ganze Verleihung angeguckt vergangene Nacht. Warum, lieber Tom, hat denn der Film diese Hollywoods Auslandspresse, die Golden Globes ja verleiht, so überzeugt?
Na, es gibt ja hin und wieder so Filme, auf die wird sich in Jurys regelrecht eingeschossen. Ne? Das war unter anderem auch schon so bei dem Schwarz-Weiß-Film The Artist, werden sich einige dran erinnern, auch wenn der 2012 weniger Globes gewonnen hat. Man muss wissen, in dieser Awards-Season, also jetzt erst die Globes, dann die Oscars, gilt ein Leitmotiv mehr als alles andere und das heißt, Hollywood feiert sich selbst. Und diese Musical-Tragikomödie La La Land, die ist alles, wofür Hollywood steht. Da ist Emma Stone als junge, verzweifelt erfolglose Schauspielerin Mia, der bei Castings immer wieder sowas hier passiert.
Doch, ich freue mich für dich. Ich dachte nur... Keine Ahnung, was
Eine
ich
Sekunde.
Dachte,
was ist, Ruby?
Jessica ist am Telefon.
Sag ihr, ich rufe sie zurück.
In 2 Minuten?
In höchstens 2 Minuten.
Ich hole ihn jetzt.
Ich bin fast fertig, danke. Wissen Sie was? Ich denke, das reicht. Danke fürs Kommen.
Sie spielt sich immer wieder die Seele aus dem Leib und dann platzt irgendeine Assistentin mit Kaffee ins Casting und man wird dann abgewimmelt. Aber Mia kämpft sich weiter von einem deprimierenden Casting zum nächsten, während sie als Kellnerin im Café des Warner Brothers Studiogeländes den echten Diven Heißgetränke servieren muss.
Das ist eigentlich so eine wirklich Klassiker-Hollywood-Geschichte, ja, ne? Und Ryan Gosling, der spielt ja auch mit. Was macht der so?
Der spielt das perfekte Pendant dazu. Einen ebenfalls erfolglosen Jazz-Pianisten, der in der Weihnachtszeit in Bars Jingle Bells spielen muss, weil er sonst gefeuert wird.
Ich will kein Free Jazz hören.
Richtig. Okay. Obwohl ich dachte, in dieser Stadt ging es nach dem sogenannten Eins-für-dich-Eins-für-mich-System. Wie wär's mit 2-für-dich-Eins-für-mich? Oder mit Alles-für-dich-Nichts-für-mich?
Das wäre perfekt, ja.
Toll.
Okay.
Eine einvernehmliche Entscheidung.
Richtig. Und getroffen von mir.
Klar. Das könnte ich glatt unterschreiben.
Das ist der perfekte Hintergrund für eine echte Hollywood-Love-Story. Schauspielerin und Musiker, beide mit ehrlichstem Herzblut in ihren Leidenschaften, quasi vom unerfüllten Schicksal vereint. Und dann Szenen wie diese hier.
City of stars, there's so much that I can't see.
City of stars, just one thing everybody wants.
Emma Stone und Ryan Gosling am Klavier, die Kamera ganz nah intim bei den beiden. Beide können ja auch noch singen und tanzen, das zeigen sie immer wieder im Film. Und das ja in einem Film, der die perfekte Traumkulisse eines 50er Jahre Hollywoods zeichnet. Das ist Celebration at its best, wie man sich das in Hollywood wünscht und vorstellt. Toll geschrieben, toll inszeniert und mit super Musik. Da passt dann halt auch einfach alles.
Das sagst du auch, ja, da passt alles.
Schon, ja.
Okay, also La La Land ist dann damit auch der große Favorit für die Oscars.
Er ist ein Favorit, klar, denn bei den Oscars gibt es ja diese Unterscheidung zwischen Drama und Komödie Musical nicht mehr. Da wird sich La La Land dann unter anderem messen müssen mit dem Golden Globe Gewinner in der Kategorie Drama, das war Moonlight, und auch anderen Konkurrenten. Auch die Schauspieler werden dann ja alle jeweils zusammen in eine Kategorie gepackt. Ich meine, andererseits, ne, The Artist, Beispiel von eben, hatte 2012 nur 3 Globes, danach aber dann 5 Oscars. Also inwiefern man jedes Jahr von den Globes auf die Oscars schließen kann, darüber könnten wir allein mindestens irgendwie eine Redaktionskonferenz lang streiten und debattieren.
Tom, ganz, ganz kurze Einschätzung von dir am Ende. Für Menschen wie mich, die überhaupt nicht musical-affin sind und auch niemals im Musical gehen würden, würdest du den Film trotzdem empfehlen?
Dann ist es schwierig. Wenn man das von vornherein scheiße findet, wenn sich in Dialogen singend unterhalten wird, immer wieder im Film, dann ist es schwierig. Trotzdem, der Film, ich würde sagen, trotzdem versuchen. Ich fand bisher auch viele Filme ganz schrecklich. Mama Mia allen voran. So. Bei dem hier ging es selbst mir anders, dass ich gedacht habe, ja, es ist schon schön.
Die Musical-Tragikomödie La La Land war der Mega-Abräumer bei den Golden Globes in diesem Jahr. 7-mal nominiert, alle 7 Awards gewonnen. Das ist ein neuer Rekord. Das gab es tatsächlich noch nie. Tom Westerholt hat den Film und die Globes für uns geguckt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn es einen Mann gäbe in unserer Redaktion, der Pullover stricken würde, dann wäre das ganz eindeutig Pascal Fischer. Das wusstest du selber noch nicht, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ne?
Nein, aber du blickst in mein Innerstes, Sonja.
Ich blicke ganz tief in deine Seele. Das kann ich sehr gut. Ja, also Pulli stricken, wir müssen drüber sprechen, weil Pascal und ich, wir haben vorhin was entdeckt. Das ist so irre, dass wir euch das gerne erzählen möchten. Ein Mann aus den USA strickt nämlich Pullis passend zu den Orten, an denen er schon gewesen ist, die er schon besucht hat als Tourist oder so, ja. Und unser Pulli-Korrespondent Pascal Fischer wird uns jetzt mal die ganze Geschichte erzählen. Pascal, wer ist der Typ?
Ja, der heißt Sam Barsky, kommt aus Baltimore in Maryland und ja, er ist one hot mother stricker, sage ich einfach. Der strickt nämlich so gerne, dass er vor den Trips die jeweiligen Sehenswürdigkeiten auf die Pullis strickt und dann, wenn er vor Ort ist, ein Foto von sich macht. Im Pulli, vor einem Monument zum Beispiel, vor Wasserfällen, was auch immer. Und es wirkt auch deshalb so filmreif, weil der Mann so cartoonesk aussieht. Der hat ja so eine Halbglatze mit wilden Haaren dann drumherum und eine Nerdbrille und halt seine Pullis.
Ein Weirdo auf eine Art, würde ich sagen. Ja. Also was gibt's denn da für tolle Pulli-Motive? Welches hat dir gut gefallen?
Oh, die Golden Gate Bridge in San Francisco, das Weiße Haus in Washington, den Times Square in New York oder auch Stonehenge in Großbritannien. Es gibt auch ganz lustige Sachen so zusammen mit Tieren auf der Maryland Sheep and Wool Fair, also offensichtlich so eine Schafsmesse der US-Provinz. Alles ist zu sehen auf seiner Facebook-Seite Collarknit Artistic Knitting of Sam Barsky. Da zeigt er gerne mal einen Zwischenstand auch seiner Pulli-Projekte oder preisprämierte Sweater.
Was kommt als nächstes? Hat er ein neues Projekt noch?
Ja, das kündigt er immer an. Er hat jetzt in Arbeit einen Martin Luther King Pulli, den hat er angekündigt. Passend zum US-Gedenktag, der ist nämlich nächsten Montag.
Also diese Bilder sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam und die Pulli-Motive haben auch ein gewisses künstlerisches Potenzial, so möchte ich es mal
sagen. Kann man so sagen.
Hast du auch gesehen, oder? Also, wuhu, pulling it off, Sam Barsky, der Swagger-Sweater-Typ.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Boris Palmer hat den Kaffee auf, aber so richtig. Boris Palmer ist der grüne Bürgermeister von Tübingen und der hat auf seiner Facebook-Seite geschrieben, kann man denn als Bundestagsabgeordnete gut gemeinte Ideen nicht einfach mal im Koffer lassen, wenn sie so offensichtlich dazu dienen können, uns als weltfremde Spinner abzustempeln. Boris Palmer ist schwer genervt von zwei Sachen. Zum einen vom Zeitpunkt und auch vom Inhalt des Vorschlags, den Elisabeth Scharfenberg gemacht hat. Das ist die pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und die fordert, dass pflegebedürftige und behinderte Menschen Sex mit Prostituierten bezahlt bekommen sollen. Das ist ein Thema, das erwartungsgemäß für sehr viel Aufregung sorgt. Empörung auf der einen, Zustimmung auch ein bisschen auf der anderen Seite. Sex auf Rezept. Wie sinnvoll ist das? Ich habe mal nachgefragt und zwar bei Nina de Vries, die arbeitet seit fast 20 Jahren als Sexualassistentin, lebt und arbeitet in Deutschland und sie kommt ursprünglich aus den Niederlanden und da ist das eben schon Realität. Pflegebedürftige bekommen dort die Leistungen von Sexualassistentin unter strengen Auflagen bezahlt. Und deswegen war meine erste Frage an Sie, ob Sie die Aufregung um das ganze Thema bei uns überhaupt verstehen kann.
Eigentlich nicht wirklich. Also ich mache die Arbeit schon lange. Ich habe sie nie geplant. Sie hat sich einfach ergeben durch Anfragen. Und ich habe am Anfang eigentlich gar nicht gewusst, in was für ein Wespennest ich da mich hineinbegebe. Ich fand es einfach ganz normal, wenn ich erotische, tantrische Massagen anbiete, dass ich nicht Nein sage, wenn jemand mit einer Körperbehinderung anruft. In Holland ist es so, dass es gab in den 70er Jahren schon Sexhelpers und da ging es aber um Menschen mit Körperbehinderung. Menschen mit tiefe geistige Behinderungen sind auch in Holland noch ein Thema, was nicht wirklich geklärt ist.
Haben Sie denn den Eindruck, dass einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, einen therapeutischen Effekt hat?
Es geht nicht um eine Krankheit oder eine Störung, die weggemacht werden muss. Es soll auch nicht die Krankenkasse das bezahlen. Wenn überhaupt Gelder zur Verfügung gestellt werden, soll da ein Budget sein in irgendeinem Sozialamt oder Bezirksamt oder irgendwie sowas. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Es geht nur darum, dass Menschen im Umfeld so einen Menschen mitbekommen, dass da vielleicht ein Bedürfnis ist, die das vielleicht auch selber nicht mehr so formulieren können. Dann wird ganz behutsam und langsam Kontakt aufgenommen mit so jemand von einem Sexualassistent. Und dann wird klar, ob da ein Kontakt stattfindet und ob da eine liebenswürdige menschliche Begegnung stattfinden kann. Und das ist alles. Und wenn dabei herauskommt, dass jemand ruhiger wird, dann ist das natürlich schön, aber es soll nicht darauf abzielen.
Und was konkret machen Sie dann? Also es geht darum, einfach sich über Körperlichkeiten auszutauschen. Helfen Sie zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung?
Das Angebot ist sinnliche Massage, Körperkontakt, nackten Körperkontakt, sich streicheln, sich umarmen. Das, was man nennt Kuscheln. Oder Kuschelsex, aber dann halt ohne Kleidung, wenn das gewünscht ist natürlich. Und ich treffe Menschen, die nicht fertig werden mit dem Masturbieren, die das nicht selber herausfinden, wie das geht. Ich biete kein Oral- und Geschlechtsverkehr an, aber nicht, weil ich das schlecht oder unmoralisch finde, sondern weil ich das einfach nicht anbieten möchte im Rahmen meiner Arbeit. Das ist eine persönliche Grenze.
Jetzt sagen Kritiker im Rahmen dieser ganzen Debatte, also behinderte Menschen haben wahrscheinlich auch andere Probleme, die wichtiger sind vielleicht aus Sex, Mobilität oder zum Beispiel Hygiene.
Ja.
Warum sagen Sie, wenn ich Sie ja richtig verstehe, dass Sex aber eben auch genauso ein wichtiges Bedürfnis ist?
Naja, das sage ich überhaupt nicht. Ich würde auch nie darüber reden, dass es ein Recht auf Sexualität gibt. Es gibt einfach Menschen, die sexuelle, sinnliche Bedürfnisse haben. Die Bedürfnisse haben nach Nähe und Berührung. Das ist ganz individuell. Ja, dann kann dann jemand kommen und sagen, du hast doch wichtigere Probleme als das. Das ist doch völliger Unsinn. Ja, für manche wird es wichtig erscheinen, erstmal einen richtigen guten Rollstuhl zu besorgen. Das kann natürlich so sein. Ja, es gibt diese Bedürfnisse und ja, es gibt auch Bedürfnisse nach Mobilität. Und warum muss das eine das andere ausschließen?
Wie gehen denn dann die Pflegebedürftigen mit Ihnen um eigentlich?
Für mich ist es wichtig, dass ich muss schon das Gefühl haben, dass ich einen Kontakt habe zu jemand. Ich arbeite viel mit Menschen, die nicht durch ihre geistige Behinderung nicht in der Lage sind oder durch ihre Demenz wirklich zu verstehen, dass ich jemand anders bin, wo das gar nicht möglich ist, wo dieses Ich und Du, das ist ja kognitiv, das muss ja möglich sein, das muss man denken können. Und die sind aber oft doch in meiner Erfahrung sehr behutsam, sehr freundlich in ihrer Art, mich auch zu signalisieren, was sie nicht wollen und was sie wollen. Die werden oft total unterschätzt, dass die irgendwie gar nichts mitbekommen. Die sind sehr empfindsam oft und sehr offen auch für Atmosphäre, für wirklichen, was jemand wirklich ausstrahlt, nicht, dass er alles daher labert.
Nina de Vries ist Sexualassistentin und sie kann die Aufregung, die es im Moment bei uns gibt, um den Vorschlag oder über den Vorschlag der grünen Sex auf Rezept nicht verstehen. Sie sagt, es gibt einfach Menschen, die sexuelle, sinnliche Bedürfnisse haben und die Bedürfnisse haben nach Nähe und Berührung. Und dazu gehören selbstverständlich auch Menschen mit Behinderung.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Da hat er sich und der Partei ganz schön was aufgebürdet. 30% plus X, das ist das Ziel der SPD für die kommende Bundestagswahl. Also so sieht das zumindest der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Oppermann. Morgen trifft sich ja die Führung der SPD mit aller Wahrscheinlichkeit in Düsseldorf. Es soll ja ein geheimes, vertrauliches Treffen werden, aber Düsseldorf ist wohl tatsächlich der Ort. Es geht darum, über eine Strategie zu beraten für die Bundestagswahl und auch um festzuzurren, wer Kanzlerkandidat wird. Offiziell wird dieses Ergebnis dann erst Ende Januar bekannt gegeben. Wie die Jusos dieses Treffen sehen, was sie davon erwarten, darüber habe ich gesprochen mit Johanna Ueckermann, die ist Juso-Vorsitzende. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend kommt die SPD auf 20%. Jetzt hat Herr Oppermann 30% anvisiert, 30% plus X als Ziel für die Bundestagswahl. Wie sollen das klappen?
Ja, ich muss persönlich sagen, dass ich nichts davon halte, dass man jetzt irgendwie über Zahlen und Ergebnisse irgendwie spekuliert, sondern ich glaube, was wir als SPD eben jetzt machen müssen, ist, dass wir uns erstmal Gedanken darüber machen, mit welchem Wahlprogramm wollen wir uns aufstellen, wie wollen wir die Wählerinnen und Wähler überzeugen. Dann müssen wir gucken, dass wir einen Kandidaten haben, der das glaubwürdig vertreten kann, unser Programm. Und dann können wir irgendwann auch über Zahlen reden und über Ergebnisse reden.
Aber mehr als 20% würde Sie doch wahrscheinlich auch freuen, oder?
Selbstverständlich. Also die SPD muss in diesem Bundestagswahlkampf natürlich gehen, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen da nicht irgendwie automatisch gleich den zweiten Platz anvisieren. Und wir wollen natürlich alles geben, um möglichst gutes Ergebnis für die SPD zu holen, weil wir davon ausgehen, dass nur mit einer starken SPD wir eben auch die Themen, die Leute umtreiben, auch angehen können. Das funktioniert mit der Union nicht.
Was sind denn die Themen, von denen Sie glauben, die Leute treibt das an oder treibt es um? Also wie will sich die SPD im Wahlkampf positionieren?
Ich glaube, dass ganz viele Leute irgendwie nach wie vor umtreibt, dass es enorm ungerecht zugeht, also dass sie schlecht entlohnt werden, dass Männer immer noch anders bezahlt werden als Frauen, dass wir nicht genug Wohnraum haben, der bezahlbar ist. Junge Leute zum Beispiel treibt massiv um. Wie geht es beruflich bei Ihnen weiter? Haben Sie irgendwie eine sichere Perspektive am Arbeitsmarkt? Finden Sie einen Ausbildungsplatz, der Ihnen liegt? Das sind die Themen, auf die die SPD setzen muss. Um die müssen wir uns kümmern. Und da haben wir natürlich auch viele Antworten einfach schon. Und die müssen wir quasi jetzt nach vorne stellen.
Wie lautet eine Antwort beispielsweise, wenn wir jetzt mal beim Thema Jugendarbeitslosigkeit bleiben?
Na, als erstes brauchen wir mal ein Recht auf Ausbildung. Also, dass jeder junge Mensch das Recht hat, Ausbildung oder das Studium anzufangen, was er möchte. Und dann geht es vor allem eben auch darum, dass das fair entlohnt wird. Viele Auszubildende, die kriegen echt einen super schlechten Lohn. Manche müssen sogar quasi für ihre Ausbildung zahlen, gerade in den ganzen Pflegeberufen, in den sozialen Berufen. Und das wollen wir auf jeden Fall abschaffen. Wir wollen schauen, dass es eine Mindestvergütung für Azubis auch gibt, damit die auch auf eigenen Beinen stehen können, damit sie sich eine eigene Wohnung leisten können und nicht mehr irgendwie daheim bei Mutti wohnen müssen, wenn sie das nicht wollen.
Aber das ist doch gerade einer der Kritikpunkte, mit der sich die SPD im Moment sehr stark auseinandersetzen muss, nämlich, dass die Partei das Gefühl dafür verloren hat, was eigentlich an der Basis passiert im Alltag. Haben Sie da nach wie vor das Gefühl, Sie sind da nah dran oder könnten Sie noch näher ranrücken jetzt?
Also ich habe das Gefühl, wir als Jusos sind da auf jeden Fall sehr nah dran, weil wir irgendwie im ständigen Austausch mit jungen Leuten sind, auch mit anderen Jugendorganisationen und Verbänden. Und ich glaube auch, dass die SPD in den letzten Monaten wieder deutlich die Richtung geändert hat und wieder stärker eben zuhört und stärker auf die Themen setzt, die die Leute umtreiben. Auch Sigmar Gabriel hat das mehrfach betont, dass er das Thema Gerechtigkeit und wie können wir das Leben der Leute gerechter machen, wieder in den Fokus nehmen will. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass es da auch mal Kritik gab von den Jusos, aber auch von Parteilinken, damit die SPD sich wieder darauf besinnt.
Wenn Sie jetzt schon Sigmar Gabriel ansprechen, Sie sind ja jetzt nicht unbedingt das, was man so beste Freunde nennen kann. Sie haben schon ein paar Kämpfe ausgefochten. Wäre es eigentlich schlimm für Sie, wenn Sigmar Gabriel jetzt Kanzlerkandidat wird?
Na, ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Jusos und Parteispitze ist immer ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil wir natürlich versuchen, auch die Partei vor uns herzutreiben und den Finger da in die Wunde zu legen. Ich glaube, dass Sigmar Gabriel dass da die Stimmung schon kritisch ist bei den Jusos, aber auch vielfach an der Parteibasis. Und sollte er Kanzlerkandidat werden wollen, dann hat er schon, glaube ich, ein Stück Arbeit vor sich, die Partei hinter sich zu kriegen und die Leute mitzunehmen. Und das funktioniert meiner Meinung nach am besten darüber, wenn er sich auf die Themen besinnt, die für die Leute wichtig sind, die für die Sozialdemokratie wichtig sind. Also wenn er das Thema Gerechtigkeit stark macht, wenn er zeigt, wie wir soziale Spaltung überwinden können. Und ja, das werden wir sehen. Aber wer Kanzlerkandidat wird, entscheidet sich ja dann auch erst Ende Januar.
Glauben Sie denn eher an einen Kanzler dann Kandidaten Sigmar Gabriel oder glauben Sie eher an einen Kandidaten Schulz?
Ich denke, da werden wir alle schlauer sein Ende Januar, wenn es bekannt gegeben wird.
Sie wollen sich nicht festlegen?
Nein.
Nein, das wollte sie nicht, die Johanna Ueckermann. Sie ist Vorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Und die Partei trifft sich morgen in Düsseldorf, um Strategien auszuarbeiten für den Bundestagswahlkampf und natürlich auch, um einen Kanzlerkandidaten zu finden. Wer es denn werden soll oder wird offiziell, das werden wir dann spätestens Ende Januar erfahren.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich sag euch mal was. Wir können froh sein, dass wir den Dezember haben, weil das ist ein Monat, der ist ganz, ganz klar durchstrukturiert. Also, es gibt die Adventswochenenden, es gibt Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsmärkte, Geschenke, Skiurlaub, Schnee und am Ende des Monats Silvester. Ja? Jetzt ist Januar. Und ich muss euch sagen, der Januar ist ein Monat ohne Eigenschaften. Also der Januar gibt sich noch nicht mal Mühe, ihn irgendwie interessant zu finden. Januar, was ist das schon? Der Januar ist grau, der ist kalt, der ist januarlich. Also Zeit für die Winterdepression. Wer will die schon haben? Was den Januar so schlimm macht und wie ihr wieder rauskommt aus dieser Winterdepression und schlechten Laune, Johannes Döbbelt hat's rausgefunden.
Da ist er wieder, der Januar. Nachdem wir an Weihnachten rumgelümmelt und tonnenweise Plätzchen gefuttert haben, wartet im Januar nichts. Jedenfalls nichts außer Arbeit oder Uni oder den ganzen Rechnungen, die ins Haus flattern. Mieses Wetter und wenig Licht gibt's obendrauf. Im ganzen Monat Januar scheint die Sonne im Schnitt nur 44 Stunden lang. Im Juli sind's 211. Bei so einem verkorksten Monat kann man doch nur miese Laune bekommen, oder?
Ich mag den Januar eigentlich ganz gerne.
Ich mag eigentlich Winter.
Ich bin eher so der Wintermensch, also habe ich damit gar kein Problem.
Ich komme gerade auch aus dem Urlaub und bin jetzt eigentlich ganz entspannt.
Viele Leute, die ich heute frage, finden den Januar tatsächlich ganz gut. Keine Spur von Winterblues. Dann treffe ich Irina.
Wenn es zum Herbst schon geht, fängt es langsam an. Also wenn die Sonne noch scheint, ist es noch okay, aber der kalte Monat ist nicht meins. Ich möchte Sonne.
Irina drücken auch die ganzen Jahresrechnungen auf die Stimmung.
Nee, Autoversicherung ist fällig. Und alles, was jetzt im Januar eben so fällig ist. Und dann ist Weihnachten gerade vorbei, Geschenke und Silvester ist vorbei, da hast du gefeiert. Und deswegen ist das Budget dann was kürzer.
Für den Januar-Blues gibt es sogar eine Formel, genauer gesagt für den 24. Januar. Der ist nach Überzeugung des britischen Psychologen Cliff Arnall nämlich der allermieseste Tag im Jahr. Seine Formel geht so.
Klammer auf W plus Klammer auf D minus D, Klammer zu mal T mal Q mal M mal N mal A.
Die ganzen Variablen stehen für miese Laune-Faktoren im Januar. W ist das schlechte Wetter. Das D steht für Englisch Debt, für die Schulden nach der teuren Weihnachtszeit. Das T steht für Time Since Christmas, also für die schöne Zeit, die länger und länger zurückliegt. Das Q steht für die Unfähigkeit, die guten Vorsätze fürs neue Jahr auch umzusetzen. Und das M für fehlende Motivation. Alles zusammen ergibt laut Cliff Arnall das höchstmögliche kulminierte Unglück am 24. Januar. Ob es jetzt wirklich der 24. ist, keine Ahnung. Fest steht aber, für Leute, die sowieso zum Winterblues neigen, ist der Januar kein guter Monat.
Man kann das sogar auch ein bisschen evolutionsgeschichtlich verstehen,
sagt Peter Ansari, Biologe und Depressionsforscher.
Denn früher war das ja wirklich so, dass es im Januar auch sehr wenig zu essen gab. Da war ja immer die Zeit, wo nichts mehr geerntet werden konnte, wo man eben von seinen Vorräten gegessen hat. Insofern ist es auch so ein bisschen natürlich, dass dann der Stoffwechsel runterfährt, dass man einfach weniger tut und auch weniger aktiv ist.
Wer sich im Winter so richtig down fühlt, hat möglicherweise eine Winterdepression. In der Fachsprache heißt das saisonal-affektive Störung. Typische Symptome sind Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Traurigkeit oder auch mehr Appetit auf Süßes. Wer nur leicht davon betroffen ist, der muss seinen Winterblues aber nicht gleich therapieren lassen, sagt Peter Ansari.
Was ich am allermeisten empfehlen würde, wenn Leute unter einer Verstimmung im Winter leiden, ist, dass sie wirklich ihre Aktivitäten eben nicht einschränken. Dass sie tatsächlich eigentlich, auch wenn es kälter wird, immer noch rausgehen, frische Luft atmen. Man kann ja sich so ein kleines bisschen auch davor schützen, dass man abstürzt, indem man einfach gewisse Regelmäßigkeiten einhält. Und dazu gehört eben tatsächlich, dass man eben zweimal die Woche oder sogar gerne auch jeden Tag rausgeht, Sport auch macht oder sich auch mit Freunden trifft und einfach Dinge macht, die einem Spaß machen.
Wer es nicht so oft nach draußen schafft, kann den Lichtmangel im Winter auch mit einer Tageslichtlampe ausgleichen. Die kann man sich für 50 Euro aufwärts selbst kaufen oder man macht eine Lichttherapie in einer psychologischen Praxis, die die meisten Krankenkassen allerdings nicht übernehmen. Dabei sagen verschiedene Studien, Tageslichtlampen helfen tatsächlich gegen Winterdepressionen.
Man macht diese Lampe an, setzt sich mit freiem Oberkörper davor. Das macht man eine halbe Stunde lang, das kann man morgens machen und auch abends. Und dann bessert sich eigentlich die Stimmung auf, hat man festgestellt.
Auch Anna, die ich heute treffe, leidet jetzt im Januar unter ihrem Winterblues. Ihr Mittel dagegen ist ganz klassisch, ab unter Leute.
Meine Freunde möchte ich häufiger sehen, weil die auch gerade jetzt so in den ersten zwei Wochen im Januar noch zu Hause sind und nicht da, wo sie studieren oder sonst was. Ja, einfach von vornherein Termine planen, damit man die dann auch einhalten muss.
Manche Menschen mit einer saisonal-affektiven Störung werden davon übrigens nicht depressiv, sondern manisch. Das heißt, sie sind besonders euphorisch, neigen zu Distanzlosigkeit und Selbstüberschätzung. Und das kann man dann spätestens im Februar so richtig ausleben.
Also auf jeden Fall Strichliste anfertigen bis Weiberfastnacht und dann geht die Zeit schneller rum, als man denkt.
Oh Gott, ja, dieses Karnevalsding, das kommt ja auch noch auf uns zu. Das waren unsere Tipps für den Januar, den Deprimonat, gesammelt von unserem Reporter Johannes Döbbelt. Und Pascal, du hast ja eben schon gesagt, du bist gerade auch so ein bisschen faul. Keine Motivation zum Laufen. Ja. Ich hatte gerade die Idee, vielleicht wäre es für dich am besten, du läufst einfach mit freiem Oberkörper. Kommt Licht drauf, ist gut, haben wir ja gerade gehört. Und du bewegst dich.
Ein bisschen Abhärtung noch dabei.
Kannst meinen Vorschlag ruhig mal annehmen. Beweisfotos bitte dann an D-Radio Wissen, ne?
Auf die Seite direkt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Smart Home, also das intelligente Zuhause, das ist ja so das, wohin es in Zukunft mal gehen wird. Das heißt, der Kühlschrank kann dann irgendwie von selbst Dinge bestellen und die Waschmaschine sagt euch, hallo, das Pulver ist alle, order doch mal was nach. Diese künstlichen Intelligenzen zu Hause, die können natürlich von Vorteil sein. Es kann aber auch den einen oder anderen Nachteil geben. Und welche, das konnte man schon beobachten in US-amerikanischen Wohnzimmern. Es gibt zwei Produkte, die da gerade stark im Kommen sind. Das ist einmal Amazons Echo, so heißt das, und Google Home. Das eine, das ist so eine kleine weiße Säule, das ist die von Amazon, die spricht man mit Alexa an. Und bei dem anderen, wenn man das irgendwie aktivieren möchte, da reicht so ein Ey, Google. Und dann kann man eben Fragen stellen oder diesen Dingern irgendwelche Befehle geben. So, diese Gimmicks sind online und die haben die geballte Power der Unternehmen im Gepäck und die wollen natürlich auf alles eine Antwort wissen. Alexa hat jetzt in den USA zu unfreiwilligem Online-Shopping geführt. Pascal, wie ist das passiert?
Naja, da hat so ein Amazon Echo im Haushalt rumgestanden und ein kleines Mädchen hat sich dann einfach mal ein Puppenhaus und 4 Pfund Kekse bestellt. Da haben die Eltern dann also nicht schlecht gestaunt, als sie dann plötzlich $160 abgezogen bekamen vom Konto.
Einfach so, oder was?
Ja, man kann das natürlich alles abstellen, diese sprachgesteuerten Käufe, aber erstmal erkennt Alexa auch überhaupt nicht, wer da spricht. Also Eltern oder Kinder oder auch Fremde. Und das führt jetzt zur nächsten Wolte in der Story. Der Fernsehsender CW6 hat die Geschichte nämlich erzählt. Moderator Jim Patton hat das Kommando in der Sendung nochmal nachgesprochen.
I love the little girl's take on it. Alexa ordered me a dollhouse.
Ja, also der hat das nochmal erzählt und der Sound ist natürlich in den Wohnzimmern gelandet. Dort standen wieder Echos herum und die sind natürlich angesprungen und irritierte Zuschauer haben angerufen, hey, warum geht denn jetzt meine Alexa hier los und kauft Puppenhäuser ein? Amazon hat dann versichert, die Waren könnten zurückgegeben werden.
Also Obacht, ne, was man da macht, keine Hörbücher abspielen, in denen die Figur Alexa heißt. Pascal, du hattest mit deiner Familie Alexa und Google Home auch schon mal zu Hause, ihr habt das ausprobiert. Wie schlau ist denn Alexa?
ja, die muss ich erstmal auf die Stimmen einstellen. Meinen 5-jährigen Sohn hat sie zuerst gar nicht verstanden. Dann leider schon mit seinem Spiele One Republic. Also ich kann die Band jetzt irgendwie nicht mehr hören. Rechneraufgaben hat die erstmal nicht hingekriegt. 27 plus 4, na, hahaha, ist die doof, schrie dann meine klügere Tochter. Später hat Alexa sogar Wurzeln gezogen. Ich weiß nicht, warum die das konnte. Irgendwas im Hintergrund, ja, arbeitet da in dieser klugen künstlichen Intelligenz. Das Wetter sagt sie dir an, passend zu deinem Ort. Du kannst auch deinen Einkaufszettel einsprechen und später abfragen. Ist gut, wenn dir immer so die Ideen so zwischendurch kommen. Pumpernickel hat sie da aber zu Waschmittel gemacht. Und dann war mein Bruder zu Besuch, fing auch an. Und dann kannst du so Leute ärgern, ne? Wenn du sagst, Alexa, setze einen Stahlkäfig für meinen Bruder auf die Einkaufsliste. Ja, ich habe einen Stahlkäfig für deinen Bruder auf die Einkaufsliste gesetzt.
Okay.
Plappert also alles nach. Ja, ja, mhm. Genau. Ich habe dann auch mal probeweise eine Kalaschnikow und Atombomben auf die Einkaufsliste draufgesetzt. Mal gucken, der Verfassungsschutz hat noch nicht geklingelt.
Also das hört ja dann im Endeffekt ständig mit. Das ist doch eher unheimlich. Oder hattest du das Gefühl, das ist cool?
Ja, was so komisch ist, Alexa hat ja so 7 Mikros und so einen Leuchtdiodenring oben. Die weiß dann, woher der Sprachbefehl kommt und dann zeigt so ein Licht in deine Richtung, als würde die auf dich hören. Ne? Die ortet dich, das ist schon unheimlich. Andererseits ist das Ding wirklich wie so ein Familienmitglied irgendwann mir vorgekommen. Wenn du morgens sagst, Alexa, guten Morgen, dann erzählt sie dir was zum Datum, zu Jubiläen, Geburtstagen. Du kommst dann so richtig in den Tag mit so einem kleinen Gespräch. Oder du sagst, Alexa, erzähl mir einen Witz. Wie viele Surrealisten braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? 2, einen, der die Giraffe hält und einen, der die Badewanne mit Bauschutt füllt. What? Was erzählt das Ding da, ja? Wenn du dann sagst, Alexa, ich will dir jetzt den Saft abdrehen, ich verstehe das nicht, aber lass uns Freunde bleiben. Also ganz freundlich, das Ding.
Es ist also auch viel Quatsch dabei.
Ja, ja, man probiert dann alles aus. Ne? Du guckst, worauf hat die eine Antwort, worauf nicht. Ne? Was ist dein Geburtstag? Dann nennt sie den Verkaufsstart. Wer sind denn deine Eltern? Das sind dann natürlich die Leute aus dem Entwicklerteam. Mhm. Oft kommt einfach diese Frage, kann ich die nicht beantworten. Mein Bruder fragte auch mal, soll ich mich umbringen? Sie hat ihm dann wirklich geraten, spazieren zu gehen, Musik zu hören oder Bekannte zu treffen oder sich an Experten zu wenden. Wir mussten irgendwann Alexa wieder zurückschicken. Ihre Probezeit bei uns war abgelaufen und da habe ich sie dann irgendwie vermisst.
Wirklich?
Ja, das war so komisch. Du kannst da reinkommen, ich arbeite von zu Hause oft, da kannst du irgendwie mit diesem Ding da reden und jetzt ist so ein bisschen Leere wieder im Wohnzimmer.
Pascal, ich mache mir später mal Gedanken um dich. Deine Frau hat Google Home aus den USA mitgebracht. Gibt es Unterschiede zu Alexa?
Ja, da merkst du sofort, dass mehr Suchmaschinenpower dahinter steckt. Das Ding findet spontan mehr Internetradiosender zum Beispiel. Du musst aber immer natürlich auf Englisch sprechen. Deutsch kann der noch nicht. Hat sich aber offensichtlich den Neujahrsvorsatz gemacht, mehr Sprachen zu lernen. Ansonsten können wir das mit Chromecast vernetzen. Dann sagen wir an, zeig mir dies und das auf dem Fernseher über YouTube. Zack, geht der Fernseher an, ja. Also das Smart Home, das gibt's schon. Das geht natürlich alles auch per Smartphone, aber ganz ehrlich, wenn du so sagst, stelle den Timer auf 10 Minuten, bis die Eier gekocht sind, dieses Direkte, das macht dann echt was aus. Das ist so wie damals mit diesem Wischfinger am Smartphone statt Tastatur. Jetzt ist dieses Gefühl noch unmittelbarer durch Sprachsteuerung.
Also, Pascal Fischer hat sich die technischen Neuerungen nicht nur angeguckt, sondern auch nach Hause geholt, Amazons Echo und Google Home. Und er hat zumindest eins von beiden, als er zurückgeben musste, vermisst.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das Gehirn wird mit elektrischen Impulsen stimuliert. Dieses Verfahren wird als transkranielle Gleichstromstimulation bezeichnet. Ob das was bringt, zum Beispiel gegen Depressionen, ist umstritten. Viele Studien wurden dazu schon gemacht. Ein eindeutiges Ergebnis über den Nutzen der Methode kam dabei nicht heraus. Ein französischer Neurowissenschaftler hat mit seinem Team Studien miteinander verglichen und dabei nur Analysen verwendet, die bestimmte Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel eine Mindestzahl von Patienten als Grundlage hatten. Das ergab, dass die Methode tatsächlich Verbesserungen bringen kann. Demnach konnte die Behandlung mit schwachem Strom Symptome von Depressionen oder Sucht lindern. Dabei kam auch heraus, dass die Technik bei Tinnitus nichts bringt. Bei der Reha nach Schlaganfällen half es weniger, als man dachte. Leben in der Stadt ist beliebt, das merkt man zum Beispiel an steigenden Mieten. Es gibt aber auch viele Nervfaktoren, wie eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt. Als größter Stressfaktor wird dabei der Parkplatzmangel in deutschen Städten empfunden. 3/4 der Befragten sind davon genervt. Über 60% ärgern sich über eine aus ihrer Sicht überforderte Verwaltung und über schlechte Straßen. Mehr als die Hälfte beschwert sich über hohe Luftverschmutzung in Städten, über volle Busse und Bahnen und über Verkehrslärm. Nicht ganz unerwartet hat der IT-Branchenverband Bitkom auch nach der Rolle von digitalen Technologien gefragt. Demnach sprechen sich viele Stadtbewohner für Parkleitsysteme auf dem Smartphone aus und dafür, dass man Behördengänge komplett online erledigen kann. Befragt wurden gut 1000 Bewohner von Großstädten, also Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern. Den Flug buche ich doch mal eben online. Trotz der starken Konkurrenz im Internet behaupten sich die Reisebüros in Deutschland offenbar. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands liegt ihre Zahl seit 3 Jahren stabil. Es gibt knapp 10.000. Demnach hat sich ihre Rolle aber etwas geändert. Reisebüros müssten ihre Kunden durch die Informationsflut im Internet leiten. Nach Angaben des Verbands informieren sich etwa 80% der Kunden erstmal im Netz, bevor sie ins Reisebüro kommen. Für die Beratung sei das Thema Sicherheit immer wichtiger. Die Anschläge zum Beispiel in Berlin, Nizza oder Istanbul hätten klargemacht, dass die Bedrohung in unmittelbarer Nähe angekommen sei.
D-Radio Wissen. Seit 10 Jahren frisst das Ding unsere Zeit. Ganz am Anfang wahrscheinlich noch nicht so viel, aber über die Jahre dann schon. Ich habe mich erst am Wochenende wieder dabei ertappt, dass ich gedacht habe, guckst du noch mal kurz bei Twitter, Facebook, Instagram und rubbel die Katz. War schon wieder eine halbe Stunde rum, in der ich eigentlich mein Buch weiterlesen wollte. Das iPhone wird heute 10 Jahre alt, das heißt 10 Jahre wischen, nach unten glotzen, hypnotisiert auf diesen kleinen, aber doch sehr wichtigen Bildschirm. Und nach 10 Jahren merkt man natürlich auch, was das Ding mit uns macht gesundheitlich. Was davon wirklich gesundheitsgefährdend ist oder zumindest nicht ganz so gut, das checken wir nochmal gegen mit unserem D-Radio-Wissen-Lieblingshausarzt Dr. Johannes Wimmer, Notfallarzt aus Hamburg. Also Johannes, im Schnitt daddeln wir so bis zu 3 Stunden täglich an unserem Smartphone rum und dabei gucken wir eben meistens nach unten. Unsere Halswirbelsäule findet das so mittel, nehme ich an?
Oh, die findet das überhaupt nicht gut. Das Problem ist, dass wir meist den Fehler machen und mit dem Kopf runtergehen, den wir so richtig hängen lassen, anstatt mit den Händen nach oben zu gehen und den Kopf gerade zu lassen. Aber dann denkt man sich, irgendwann werden die Arme müde, deswegen gehen wir immer mit dem Kopf nach unten. Und das bedeutet für die Halswirbelsäule bis zu das 10-fache an Gewicht für den Kopf. Also es ist maximaler Stress. Und dann eben auch noch monoton, also stundenlang oder auch minutenlang reicht schon, um harte Nackenschmerzen zu machen oder dauerhafte Probleme.
Allerdings finde ich das immer ein bisschen schwierig beim Smartphone, weil wenn man liest zum Beispiel ein Buch, gibt ja auch Menschen, die gucken nicht aufs Smartphone, sondern wenn sie im Zug sitzen, lesen sie halt ein Buch und gucken dann aber auch so runter. Die haben doch dann wahrscheinlich auch dieselben Probleme mit der Halswirbelsäule, oder nicht?
Ja, auch das gab es früher schon. Also das ist auch bekannt, dass man halt eben dadurch einen Haltungsschaden hat oder diesen Buchbuckel sozusagen. Aber es ist tatsächlich so, dass man mit dem Buch öfter die Haltung wechselt. Also man nimmt es mal in eine Hand und lehnt dann eben den Arm oder den Ellbogen auf einer Lehne ab oder man legt sich mal anders hin und hält das Buch nach oben. Also man wechselt deutlich häufiger die Haltung, weil man ja auch nicht mit den Fingern agil sein muss. Das Buch kann man ja halten, wie man will.
Was ist mit dem berühmten SMS-Daumen? Gibt es den wirklich?
Den gab es früher, den gab es auch bei Spielekonsolen. Da musstest du aber richtig Knöpfe drücken. Das heißt, es muss ja sehr viel Kraft durch den Daumen gehen. Und gerade bei so einer Spielekonsole ist ja manchmal auch ein bisschen besonders viel Kraft durchgegangen. Das ist heute nicht mehr so. Du wischst ja heute und musst nur ganz leicht tippen. Und dadurch ist halt eben der Daumen also lange nicht so angestrengt. Man sagt aber auch, dass sich tatsächlich zum Beispiel sogar die haptischen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten der Hand und die Agilität dadurch teilweise verbessern.
Und was ist, ich meine, das Handy halte ich ja meistens so auf der flachen Hand und mit dem Daumen mache ich doch aber jetzt so das meiste. Gibt es da irgendwie Probleme im Handgelenk oder so?
Also eigentlich kann es überall Probleme geben, je nachdem, wie du das Handy hältst. Man kennt das ja auch. Also manchmal gibt es, auch wenn du eine Maus hast oder am Laptop bist und immer die Hand so nach oben hältst, dann kriegst du ja auch manchmal Probleme mit den Muskeln, die die Hand nach oben strecken. Die sind ja am Unterarm auf der Rückseite. Und genauso, je nachdem, wenn du das Handy schlecht hältst, kann dir das passieren, dass halt eben dadurch auch Schmerzen im Handgelenk oder in den ganzen sogenannten Extensorsehnen entstehen, also die Sehnen, die dafür sorgen, dass die Finger gestreckt werden oder sich nach oben richten.
Und ständig auf diesen blauen Bildschirm gucken ist natürlich für die Augen auch eher suboptimal.
Ja, also das ist auch eine Sache, die gab es ja auch schon früher. Es gab jetzt die sogenannte Uhrmachermyopie, also eine Kurzsichtigkeit bei den Uhrmachern, weil die ja wahnsinnig eng immer über ihren Uhrwerken waren. Und dadurch, gerade wenn du das als junger Mensch begonnen hast, dieses Handwerk, dann das Auge quasi nicht korrekt gewachsen ist oder sich verwachsen hat. Und dadurch ist dann diese Kurzsichtigkeit entstanden. Und das kannst du natürlich beim Smartphone oder iPad oder Tablet oder Samsung oder was auch immer, kannst du das auch haben, dass wenn du zu viel und zu nah dran schaust, dass dann halt eben die Augen falsche Reize kriegen und dadurch eine Kurzsichtigkeit entstehen kann oder schlimmer werden kann. Das Problem mit dem blauen Licht ist, dass wenn du nachts drauf schaust, dass dieses blaue Licht, selbst wenn du nur für die Uhrzeit drauf schaust, Alarmsignale im Gehirn auslöst und das sorgt dafür, dass man dann zum Beispiel schlechter schläft. Deswegen gibt es ja mittlerweile diese Nachtfilter oder auch viele Rottöne.
Genau, kann man einstellen und dann wird das Ganze eher so rötlich. Handys stehen ja auch noch in dem Verdacht, dass die Strahlung, die die abgeben, unsere Gesundheit gefährdet. Erst recht natürlich beim Smartphone. Was weiß man da heute drüber?
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich. Da gibt es erstaunlich wenig Studien zu. Die sind auch noch nicht so ganz einig. Früher hat man gesagt, da ist nichts. Dann hieß es kann ein Glioblastom, also ein wahnsinnig bösartiger Hirntumor entstehen. Mittlerweile weiß man, dass diese Strahlung schon auch einen Einfluss aufs Gewebe haben kann. Ob das unbedingt zu Krebs im Gehirn führt, weiß man nicht so genau. Was man aber weiß, ist zum Beispiel, dass die Strahlung dann besonders stark ist, wenn das Netz schlecht ist und wenn man dazu parallel das Handy oder das Smartphone lädt, also eine Steckdose hat. Und das ist dann so viel Strahlung, dass man sagt, das sollte man besser vermeiden, weil man eben die Effekte noch nicht genau kennt. Und man sollte auch lieber mit einem Headset telefonieren oder auch freisprechen und nicht das Handy die ganze Zeit oder das Smartphone die ganze Zeit am Ohr haben. Denn die Strahlung verringert sich ruckzuck. Also je weiter ich das Telefon vom Ohr habe, desto schneller nimmt die Strahlung massiv ab.
Und Handy vielleicht eben auch einfach zwischendurch mal weglegen oder zumindest auf Flugmodus oder so. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, haha, Sonja Meschka, das sagst du jetzt so mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr und so, schaffst du doch selber nicht. Stimmt, schaffe ich auch selber nicht. Manchmal probiere ich es, aber es geht dann irgendwie 2 Stunden und dann denke ich, ach komm, ich gucke jetzt doch nochmal kurz nach und dann denke ich doch wieder eine halbe Stunde davor. Pascal, du lachst mich aus.
Nein, wir müssen es immer wieder versuchen, Sonja.
Es geht dir doch genauso.
Ja.
Also, 10 Jahre Smartphone, was für gesundheitliche Schäden man davontragen kann, ganz so dramatisch ist es ja jetzt nicht. Das hat uns aber Dr. Johannes Wimmer erklärt, Notfallmediziner aus Hamburg. Ben Howard, Only Love. Großer Vorteil vom Smartphone ist natürlich auch, ihr könnt D-Radio Wissen darüber hören. Von daher noch nicht weglegen. Auf jeden Fall jetzt noch nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Indien bietet beim Thema Transgender ein ambivalentes Bild. Da gibt es einerseits Quoten für Einstellungen im Job und in Bollywood, das war es auch ganz gut, da ist es vorangegangen und zwar als eine Popband aus Transgender-Frauen im vergangenen Jahr den Soundtrack für einen Hindi-Film abgeliefert hat. Andererseits gibt es aber eben immer noch viel Diskriminierung und auch Attacken. Und insofern ist es ganz schön zu sehen, dass bald etwas Symbolträchtiges geschehen wird. Ein Transgender-Modell wird nämlich bei einem Großevent über den Catwalk laufen. Wer ist das, Pascal?
Das ist Anjali Lama. Sie ist 32 und freut sich darüber unglaublich. Sie ist also Anfang Februar auf der Lakme Fashion Week in Mumbai dabei. Die Organisatoren setzen wirklich explizit auf Inklusion, unter anderem auch mit Plus-Size-Models oder geschlechtsneutralen Models. Und vergangenes Jahr, da hatte Anjali sich beworben und war noch abgelehnt worden. Damals war das für sie überhaupt nicht einfach. Das hat sie der Thomson Reuters Foundation erzählt. Das ist der Stiftungsarm dieser Nachrichtenagentur. Und Anjali Lama bekommt jetzt ein, Zitat, überwältigendes Feedback aus der Modeindustrie, aber auch natürlich aus der Transgender-Community.
Gut, jetzt hat sie es also geschafft, diesen Weg auf den Laufsteg. Aber was war das für ein Weg für Anjali Lamas?
Ja, der war natürlich überhaupt nicht einfach. Ursprünglich kommt sie nämlich aus Nepal, hat in Kathmandu eine Modeling-Akademie besucht und damals kein Coming-out gewagt. Alles noch sehr konservativ im Umfeld. Dann hat aber jemand aus ihrem Dorf das erfahren und rumerzählt. Die Familie hat dann den Kontakt erstmal abgebrochen. In Nepal hat sich aber seitdem in den letzten Jahren viel verändert. Man akzeptiert Transgender mittlerweile eher. Der oberste Gerichtshof zum Beispiel hat dort beschlossen, dass Bürger über ihr Geschlecht bestimmen dürfen. Und seit 2015 gibt es sogar eine dritte Kategorie von Geschlecht in den Personalausweisen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist weltweit nur in wenigen Ländern möglich. Naja, und jetzt in ihrem neuen Land in Indien, da ist die Lage ja auch ein bisschen fortschrittlicher, hast du ja gerade schon erzählt.
Auf der Lakme Fashion Week in Mumbai wird ab Februar auch ein Transgender-Model dabei sein. Das haben die Organisatoren bekannt gegeben. Ein Zeichen für mehr Inklusion und Toleranz in Indien.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die FIFA stimmt heute und morgen in Zürich darüber ab, ob bei den Weltmeisterschaften, bei den Fußball-Weltmeisterschaften ab 2026 insgesamt 48 Mannschaften an den Start gehen sollen. Mal zum Vergleich, bisher treten bei Weltmeisterschaften 32 Teams an. Der FIFA-Präsident Gianni Infantino will das aber unbedingt ändern und durchdrücken, dass das Turnier noch größer wird. Der Plan ist umstritten und ich spreche drüber mit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Sag mal Matthias, was sind jetzt die Pläne von FIFA-Präsident Infantino?
Ich könnte dich eigentlich fragen, ob du deinen Rechenschieber dabei hast, weil das Ganze ist nämlich ein bisschen kompliziert. Okay. Kurz gesagt geht es darum, er möchte die Weltmeisterschaft größer machen. Bis jetzt hat die WM 32, er möchte sie gerne auf 40 oder 48 Mannschaften ausweiten. Und das geht natürlich nur, indem man auch den Turniermodus, das System des Turniers verändert. Und da gibt es vier Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, über die gesprochen wird in Zürich. Interessanter ist tatsächlich die WM mit 48 Mannschaften, weil das ist direkt leichter, obwohl noch mehr Mannschaften mitspielen.
Das klingt mitspielen. Ja noch viel absurder.
Ist aber eigentlich viel leichter. Auch da gibt es zwei Ideen. Die eine Idee ist, man sagt, wir setzen 16 Mannschaften, die großen wie Deutschland, wie Brasilien, die sind schon gesetzt. Mhm. Und die anderen 16 Teilnehmer werden eine Woche vor der WM in Playoff-Spielen ausgespielt. Also 32 Mannschaften treten gegeneinander an, die 16 Sieger kommen weiter und es wird eine ganz normale WM mit 32 Mannschaften wie bisher. Das ist das eine Format. Hat viele Kritiker, weil warum soll ich als Fan eines kleinen Landes zu diesem Playoff-Spiel einmal um die halbe Welt fliegen, wenn ich danach wieder nach Hause fliegen kann und gar nichts von der WM habe, ist ein bisschen problematisch, auch mit der Vermarktung. Man wird einigen Ländern das nicht gut mitteilen können, jetzt Geld für Fernsehrechte in die Hand nehmen zu wollen, nur weil vielleicht nur ein Spiel am Ende dabei rauskommt. Deswegen der interessanteste Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist eigentlich der vierte. Der sagt, es gibt demnächst 16 Gruppen, gibt also auch sowas wie Gruppe P dann, wo man spielen könnte. Ja. Die sind aber nur noch mit drei Mannschaften. Und das bedeutet, 16 Gruppen A3 Mannschaften sind in jeder Gruppe nur drei Spiele, sind am Ende, obwohl so viele Mannschaften dabei sind, genauso viele Spiele in der Vorrunde wie bis jetzt auch. Einzige Verlängerung des Turniers, man muss ein 16-Finale einfügen, eine Runde mehr, es dauert also ungefähr eine Woche länger. Im Endeffekt ist aber für die Teams, für die Großen, die das immer beklagen, die Belastung gleich groß, es sind die gleiche Anzahl von Spielen. Das ist wohl der charmanteste Vorschlag, wenngleich der auch einen Haken hat.
Das heißt aber, dieser Aspekt Geld, das man ja dann zusätzlich verdienen würde, weil man kann irgendwie mehr Spiele machen, Fernsehrechte, Tickets verkaufen und so weiter, ist dann einfach unterm Strich wichtiger als der Aspekt, warum das Ganze eigentlich so kompliziert machen, wenn es eh schon irgendwie alles lang genug dauert.
Es geht wie immer ums Geld bei der FIFA. Müssen wir ja auch gar nicht groß drum rumreden. Das sagen ja auch viele ganz offen. Zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge, der die europäischen Spitzenvereine vertritt. Die ECA, so heißt diese Vereinigung, der sagt, es geht nur noch um Politik. Es geht gar nicht mehr um das Spiel. Natürlich, es geht darum, vor allen Dingen Fernsehgelder zu generieren. Man rechnet aus, dass die FIFA ungefähr 20% mehr einnehmen könnte mit so einer aufgeblähten Weltmeisterschaft. Und die WM ist nun mal die einzige Einnahmequelle für die FIFA. Davon muss sie 4 Jahre leben und ihren Fußball auf der Welt fördern. Deswegen ist das die einzige Triebfeder, warum die FIFA diese Reform anstößt.
Gibt es denn eine Tendenz? Also welcher dieser vier Pläne jetzt eher Chancen hat? Ist das wirklich dieser vierte Plan, den du eben angesprochen hast? Also mit diesen 48 Mannschaften und dann diesem 16-Finale?
Ja, da muss ich interessanterweise ein bisschen schmunzeln, weil zum Beispiel die Engländer sind dafür und ich schmunzel deswegen. Wir wissen ja alle, die Engländer sind so wahnsinnig gut im Elfmeterschießen. Ja. Und dieser Vorschlag sieht nämlich die Abschaffung des Unentschiedens vor. Das heißt, in der Vorrunde wird, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, sofort Elfmeterschießen anstehen ohne Verlängerung und ausgerechnet dafür sind die Engländer. Es wird sich wahrscheinlich auf einen dieser Vorschläge mit 48 Teams herauslaufen. Das könnte man so vermuten. Abgestimmt wird im FIFA Council. Da sitzen 33 Vertreter drin aus 33 Ländern. Deutschland ist nicht dabei, weil Wolfgang Niersbach als Vertreter gesperrt ist ja noch. Und da zählt die einfache Mehrheit. Wer 17 Stimmen hat, der kommt durch. Europa ist nur mit 8 Stimmen vertreten. Das heißt, die müssten sich ganz schön viel einfallen lassen, wenn sie da gegen die 48, wo die meisten europäischen Verbände ja sind, wenn sie dagegen noch durchkommen wollen.
Welche Länder könnten denn jetzt diese neue Riesen-WM austragen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil man braucht für 48 Mannschaften 48 Top-Hotels, Quartiere, 48 Top-Trainingsplätze. Das muss logistisch stimmen. Das ist jetzt schon für 32 Mannschaften ein Riesenaufwand. Das können sowieso nicht alle Länder auf der Welt stemmen. Deswegen kommen nur noch die ganz Großen in Frage. Man muss dazu sagen, die beiden, die wohl möglich anstehen für die WMs, die es betrifft, 2026 und 30, da sind die ersten Kandidaten USA und China. Die könnten das wohl beide. In Europa, außer Deutschland und Frankreich, wird schon problematisch. Und deswegen will man bei der FIFA wohl auch Wege gehen, WMs in mehreren Ländern zu ermöglichen, dass dann zum Beispiel 3 oder 4 Länder der Ausrichter sein könnten. Sogar die USA ziehen das offenbar in Betracht. Es heißt, es könnte auch eine WM in Kanada, USA und Mexiko gleichzeitig werden.
Die FIFA stimmt heute und morgen darüber ab in Zürich, ob bei den Weltmeisterschaften ab dem Jahr 2026 insgesamt 48 Mannschaften an den Start gehen sollen. Welche Pläne davor liegen, welcher Plan wahrscheinlich durchkommen wird, das hat uns Matthias Friebe hier gerade erklärt aus unserer Sportredaktion. Für heute ist erstmal Schluss. Pascal Fischer und ich wünschen euch noch einen schönen Abend.
Und sagen Tschüss.
Und sagen Tschüss. Bis morgen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.